Deutschlandfunk. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das folgende Hörspiel enthält teils besonders drastische Darstellungen von Gewalt. Hören Sie daher mit Bedacht.
Eisblut. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marina Heib. Bearbeitung Christoph Güsken. Regie Walter Adler.
Kalle, das steht doch schon wieder in Sackmüll in den Gegenraum.
Sondermüll,
Chef. Sondermüll? Und woher willst du das wissen?
Ja, weil er neben dem Sondermüllcontainer steht.
Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass hier keine Säcke rumzustehen haben? Das Zeug gehört in den Sondermüllcontainer und nicht daneben. Los, mach den Sack auf.
Warum denn, Chef?
Wie willst du denn sonst feststellen, ob das auch Sondermüll ist? Jetzt mach schon. Ich habe meine Zeit nicht auf Joe geschossen. Was ist denn jetzt wieder los? Kalle, was soll denn das? Oh, sind wir hier? Ach du Scheiße, das ist, oh Gott, das ist ja...
Samstag, 28. Oktober, 7.30 Uhr. Auf dem Recyclinghof am Offerkamp wird, verpackt in einen Plastiksack, die verstümmelte Leiche einer Frau gefunden. Verletzungen und Wunden lassen darauf schließen, dass die junge Frau vor ihrem Tod gefoltert wurde. Der Oberstaatsanwalt überträgt den Fall Hauptkommissar Christian Bayer, Leiter einer Soko, die sich in dem von den Medien viel beachteten sogenannten Bestatterfall einen Namen machte. Obwohl bei der Leiche ein verschnürtes Päckchen mit Kleidern, Schuhen und anderen Habseligkeiten gefunden wird, gelingt es den Beamten zunächst nicht, die Identität der ermordeten Frau zu ermitteln. Sonntag, 29. Oktober, 17.30 Uhr. Piet Altmann, Halbamerikaner und Profiler der Soko, hält auf dem Flughafen Fuhlsbüttel Ausschau nach einer gut aussehenden brünetten Frau, deren Flieger, aus Vancouver kommend, vor wenigen Minuten gelandet ist.
Piet!
Hallo Anna.
Was machst du denn hier? Nein, sag es nicht, kein Wort. Ich will nichts davon hören.
Dr. Anna Maybach, Psychologin. Hängte ihren Job als Therapeutin an den Nagel, nachdem ihre Mitarbeit in der Mordsache Bestatterfall zu dessen Aufklärung führte.
Wir brauchen deine Hilfe, Anna.
Reiste nach Kanada, um das grandiose Scheitern ihrer kurzen, aber heftigen Beziehung zu Hauptkommissar Christian Bayer zu vergessen.
Wir müssen eine Leiche identifizieren. Frau Hamidi glaubt, etwas zu wissen, was will sie uns aber nicht sagen.
Wer ist Frau Hamidi?
Die Mutter von Mohsen.
Aha, und wer ist Mohsen?
Mohsen ist Forensiker, seit ein paar Monaten Assistent von Karin und kommt aus dem Iran. Das Ganze ist garantiert Blödsinn. Frau Hamidi kennt weder das Opfer, noch hat sie in irgendeiner Weise mit dem Fall zu tun. Aber wir würden Mohsen gern den Gefallen tun. Er nervt uns, weil seine Mutter ihn nervt.
Gut, was habe ich damit zu schaffen?
Frau Hamidi sagt, sie will nur mit dir reden. Vielleicht hat Mohsen ihr von dir erzählt. Vom Bestatterfall.
Ich nenne dir jetzt drei gute Gründe, warum ich Nein sage. Erstens, ich will nie wieder vor einer Pinnwand stehen und Fotos von Leichen betrachten. Zweitens, ich will nie wieder einem Mörder in die Seele blicken. Drittens, ich will nie wieder gefesselt und bedroht werden. Und viertens, ich will nie wieder einen Toten mit offener Schädeldecke auf meinem Küchenboden liegen haben.
Das waren vier gute Gründe. Trotzdem, Anna, bitte...
Nein! No, no, rien, basta finito!
Ich helfe dir mit den Koffern.
Na schön.
Na schön was?
Ich rede mit der Frau.
Danke, Anna.
Aber nur eine Viertelstunde.
Sie fragen sich bestimmt, warum ich mit Ihnen reden will, Frau Doktor.
Sie wissen aber, dass ich nicht zur Polizei gehöre, Frau Hamidi. Und in diesem Fall letztes Jahr bin ich nur per Zufall hineingeraten.
Ich habe Ihren Aufsatz gelesen. Lust an Zerstörung über die Psychodynamik von Sadisten. Da wusste ich, dass Sie Bescheid wissen.
Bescheid? Worüber?
Wie es ist, gefoltert zu werden. Den Artikel haben Sie doch geschrieben. Für den Verstand erfassbar machen, was die Seele nicht verarbeiten kann.
Was wollen Sie von mir?
Das werde ich Ihnen zeigen.
Frau Hamidi öffnet ihre schwarze Seidenbluse und präsentiert Anna ihren nackten Oberkörper. Anna sieht, dass Frau Hamidi die Lust an der Zerstörung am eigenen Leib erfahren hat. 2 Stunden später sitzen Anna und Piet Altmann in Annas Wohnung im Generalsviertel.
Erzähl mir von der toten Frau im Müllsack.
Sie hat zahlreiche, gezielt angebrachte Schnittverletzungen. In jede einzelne Wunde ist Salz eingerieben worden. Ganz offensichtlich wurde sie mit Elektroschocks gefoltert. Auch an den Genitalien. Vergewaltigt.
Und ihr wurden die Brustwarzen mit einer Schere abgeschnitten.
Hat Mohsen das seiner Mutter erzählt? Der tickt doch wohl nicht richtig. Morgen werde ich...
Nichts wirst du. Euer Mohsen wollte es seiner Mutter nicht erzählen, aber gestern Abend nach der Obduktion ist er bei ihr heulend zusammengebrochen.
Was hat seine Mutter gesagt?
Frau Hamidi wuchs als Tochter einer privilegierten, politisch linksorientierten Familie im Iran auf. Als Studentin schloss sie sich der marxistisch-leninistischen Fraktion der Partisanen der Volksfederjin an, die den Sturz des Schahs zum Ziel hatte. Sie wurde vom Savak, dem Geheimdienst des Schahs, gefasst und gefoltert. Sie wurde mit Elektrokabel geschlagen und sie wurde vergewaltigt. Über viele Tage hinweg. Am Ende schnitt man ihr mit einer stumpfen Schere die Brustwarzen ab.
Sie hat es mir gezeigt.
Als dann Ayatollah Khomeini an die Macht kam, dachten die Iraner, alles würde nun besser werden. Aber weit gefehlt. Wieder wurden Tausende von Studenten, Studentinnen, Lehrer und Lehrerinnen verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Frau Hamidi verließ kurz nach Schließung der Universitäten das Land.
Sie will nie wieder dorthin zurück. Mohsen wurde in Deutschland geboren. Er hat keine Ahnung, was seiner Mutter unter dem Schah-Regime zugestoßen ist. Frau Hamidi möchte, dass das so bleibt.
Und sie vermutet, aufgrund der ähnlichen Verletzungen...
dass der Mörder ein Iraner ist.
Während du im Bad warst, hat Karen angerufen. Sie haben die Leiche identifiziert. Nur die Bestätigung der Mutter steht noch aus. Unsere Tote heißt Uta Berger, ist 21 Jahre alt, aus gutbürgerlichem Hause, wie man so sagt. Bislang gibt es absolut keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund oder eine wie auch immer geartete Verstrickung von Geheimdiensten.
Keinen Hinweis auf den Iran?
Naja, unsere Leiche hat zu Lebzeiten im Nebenfach Orientalistik studiert. Ach, trotzdem, ich halte das alles für ausgemachten Blödsinn. Ich brauche keine geheimdienstlichen Verschwörungstheorien, um mir die missbrauchte und verstümmelte Leiche einer hübschen jungen Frau zu erklären.
Montag, 30. Oktober, morgens. In der Universität, müde, weil unausgeschlafen, betritt Dr. Anna Maybach das schrankgroße Zimmer, das ihr während des Semesters als Büro zur Verfügung steht. Die vergangene Nacht hat sie vor dem Computer verbracht, über Folter im Iran recherchiert und das gezielte Quälen von Frauen.
Ja, bitte!
Frau Dr. Maybach? Ich bin Martin Abendroth. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sehen noch besser aus als auf dem Buchcover.
Danke, könnten Sie bitte zur Sache kommen?
Ich würde gerne an Ihrem Seminar teilnehmen.
Warum wollen Sie das?
Ich studiere im Hauptfach Geschichte, kurz vor dem Magister. Den mache ich bei Professor Gellert. In Psychologie fehlen mir aber noch 2 Scheine.
Worüber wollen Sie schreiben?
Spätmittelalterliche Körperkonzepte.
Na schön, Sie haben den Platz. Wenn mir auch schleierhaft ist, was das Thema mit Freuds Thesen zum Fetischismus zu tun haben soll. Ja, bitte?
Hallo, Anna.
Christian.
Lange nicht gesehen.
Ja, das ist...
Abendroth. Martin Abendroth.
Bayer. Christian Bayer. Angenehm.
Herr Abendroth ist einer meiner Seminaristen und wollte gerade gehen.
Was? Ja, natürlich, ja. Ich wollte gerade gehen. Wünsche noch einen schönen Tag, Frau Dr. Maybach.
Was willst du?
Du bist mit Piet zu Mohsens Mutter, Frau Hamidi, gefahren?
Ja, das war dumm von mir. Ändert aber nichts. Ich arbeite nicht mehr für euch.
Und? Wie war es in Kanada?
Und? Wie war es in Hamburg? Was hast du die letzten Monate so getrieben?
Nachgedacht. Mich beschimpft, weil ich ein Idiot war und die wunderbarste Frau, die mir je begegnet ist, vertrieben hab.
Stimmt, darin warst du verdammt gut.
Ich könnte dich ja zum Essen einladen. Was hältst du davon?
Endlich hast du mal eine gute Idee.
4 Stunden später. In der Einsatzzentrale der SOKO. Volker Jung, der Verhörspezialist des Teams, und Daniel Meyer-Grüne, eigentlich der Computerfachmann, haben sich im Orientalistikseminar an der Roten Baumchaussee umgehört.
Die Studenten beschreiben Uta Berger als nett, sehr zurückhaltend, verschlossen. Bis auf eine Theatergruppe, die sie besuchte, hatte sie wenig Bekannte.
In dieses Bild passt nicht der Fund, den wir in Frau Bergers Zimmer gemacht haben. Bitte sehr.
Auf dem Tisch poltern ein überdimensionaler Dildo, Handschellen und anderes Sexspielzeug.
Im Wäscheschrank.
Na, sowas. Karin, du bist dran.
An der Außenhülle des Plastiksacks wurden 3 verschiedene Fingerabdrücke gefunden. 2 stammen von den im Recyclinghof beschäftigten Arbeitern. Ein 3. Abdruck konnte mithilfe der Kartei identifiziert werden. Er stammt von einem gewissen Georg Dassau, geboren 1960 in Weinheim. Ein ehemaliger Arzt, dem die Approbation wegen eines Kunstfehlers entzogen wurde. Es folgt die übliche Spirale des sozialen Abstiegs, Scheidung, Verlust des Sorgerechts für die Kinder, Alkoholismus, Obdachlosigkeit.
Könnte das unser Mann sein?
Vielleicht, vielleicht nicht. Wir müssen vielleicht doch den Hinweis von Frau Hamidi ernst nehmen und in Sachen Geheimdiensten recherchieren. Daniel soll uns einen ersten Überblick über Folter im Iran zusammenstellen.
Ich glaube nicht, dass wir im Dunkeln operierende orientalische Geheimdienste bemühen müssen. Wir haben es hier mit einem perversen Sadisten zu tun, einem sexuell und nicht politisch motivierten Täter.
Und das heißt?
Volker und Pete, ihr versucht mal rauszukriegen, wo dieser...
Dassau, Georg Dassau.
...sich aufhält. Klappert die Asyle ab, die Drogenhilfe, das übliche Programm. Daniel und ich, wir werden bei dem Sexkram ansetzen. Vielleicht hat die Berger ja ein Doppelleben geführt.
Ich hätte einen Vorschlag.
Ja?
Wir könnten zu einer Bar fahren. Ponybar. Da arbeitet eine Frau von der Theatergruppe, bei der Uta Berger mitgemacht hat.
Gut, fahren wir zu Ponybar.
Uta wirkte auf den ersten Blick voll spießig. Kein Make-up, Röcke bis übers Knie und Männer sind alle scheiße. Erst als sie von zu Hause ausgezogen ist, hat sie gemerkt, dass es auch anders geht. Und dann hat sie diesen Typen kennengelernt.
Welchen Typen?
Um den hat sie ein Riesengeheimnis gemacht. Auf jeden Fall muss der Kerl ziemlich schräg gewesen sein, hat ihr Dildos und so einen Kram geschenkt.
Kennen Sie den Mann?
Nee, nie gesehen. Ich sag doch, sie hat ein Riesengeheimnis um den Kerl gemacht. Eines Tages kam sie damit, dass ich mit ihr eine Nummer schieben sollte, während ihr Typ dabei zuguckt und sich einen runterholt.
Und?
So ein Schweinkram mache ich nicht.
Dienstag, 31. Oktober. Wieder ist eine Leiche in einem blauen Plastiksack gefunden worden. Diesmal im Museumshafen Övelgönne. Der Zusammenhang zum Leichenfund am Offerkamp ist offensichtlich. In einem kleinen, mit einer Kordel verschnürten Päckchen finden die Ermittler einen Personalausweis. Gegen 18 Uhr versammeln sie sich in der Einsatzzentrale, um den Stand der Dinge zu besprechen.
Bei der heute Morgen aufgefundenen Leiche handelt es sich um einen Mann.
Karen Kretschmer, die Rechtsmedizinerin, fasst ihre Erkenntnisse zusammen.
Der Personalausweis und Georg Dassau, der in den Akten als wohnungslos geführt wird. Der ermittelte Todeszeitpunkt liegt bei gestern Nachmittag zwischen 14 und 15.30 Uhr. Dassau starb indirekt an den Folgen erheblicher Brandverletzungen.
Indirekt?
Sicher ist, dass mit Stromstößen gearbeitet wurde. Die direkte Todesursache war Herzstillstand.
Hast du vielleicht schon ein Täterprofil für uns, Pete?
Ein vorläufiges und noch recht vage. Wir suchen einen Mann Mitte 20 bis Mitte 50. Er ist eindeutig sadistisch, ordnungsfixiert, akribisch und selbstsicher. Er hat keinerlei Angst, erwischt zu werden. Deswegen hält er es nicht für nötig, die Leichen zu verstecken. Er ist das Risiko eingegangen, eine ungeplante Tat spontan durchzuführen, weil das Quälen ihm Befriedigung bereitet.
Wir konzentrieren uns neben den üblichen Verdächtigen auf Uta Bergers privaten Bereich. Was hatte sie noch für Kontakte außer denen, die wir bisher kennen? Kommilitonen im Hauptfach, Sportverein, alte Schulfreunde, was weiß ich. Volker und Daniel, ihr macht weiter mit der Spurenanalyse. Und wenn ihr euch zwischendurch mal langweilt, dürft ihr euch in den einschlägigen SM-Shop rumtreiben. Vielleicht ist sie mit ihrem Freund diesem Phantom ja mal irgendwo aufgetaucht. Nehmt euch so viel Unterstützung aus dem Präsidium, wie ihr kriegen könnt. Das gilt für alle. Holt Leute von der Sitte dazu. Karin, du nimmst dir mit Mohsen die Obduktionsberichte der letzten 12 Monate vor.
Och.
Ich weiß, das ist eine Heidenarbeit. Aber vielleicht hat unser Killer früher ja schon mal zugeschlagen und der Mord wurde nicht als solcher erkannt. Also dann, Leute, an die Arbeit.
Mittwoch, 1. November, morgens. Anna Maybach hastet fluchend durch den verregneten Van Melle Park zum Universitätsgebäude. Als sie die Tür zum Gebäude aufreißt, rempelt sie einen älteren Mann an und verliert das Gleichgewicht. Ein junger Mann fängt sie auf.
Professor Gellert.
Angenehm.
Herr Professor, wenn Sie nicht aufpassen, läuft Ihnen Frau Dr. Maybach den Rang meines Lieblingsdozenten ab.
Ich würde an Ihrem Verstand zweifeln, wenn dem nicht so wäre. Worauf warten Sie, Martin? Tragen Sie der Dame die Tasche. Ich darf nicht empfehlen.
Gegen Mittag schließt Anna ihr Büro gelangweilt wieder ab. Die Monotonie des Morgens ist nur von einem Anruf ihrer Mutter unterbrochen worden, die sich mit Recht darüber beschwert, dass Anna sich nach ihrer Rückkehr aus Kanada noch nicht gemeldet hat. Anna geht über den Hof hinüber zur Mensa und schlendert mit ihrem Tablett durch den überfüllten Saal auf der Suche nach einem freien Platz.
Hier, hallo.
Von einem Tisch am Fenster winkt ihr Martin Abendrot fröhlich zu.
Hier steht schon ein anderes Tablett, ich möchte nicht stören.
Gibt es denn kein Entkommen vor diesem Studenten?
Sie stören überhaupt nicht, setzen Sie sich.
Das ist von Professor Gellert. Er ist nochmal zur Theke zurück. Hat seinen Nachtisch vergessen.
Irre ich oder ist es richtig, dass Sie die Nähe Ihrer Dozenten suchen?
Professor Gellert ist ein sympathischer Mann. Und er braucht mich.
Er braucht Sie.
Hm. Der Professor leidet sehr unter der Trennung von seiner Frau. Man munkelt, sie hat ihn wegen eines Jüngeren verlassen.
Aha.
Der Professor lässt sich seinen Kummer nicht anmerken. Aber jeder, der ihn kennt, weiß, wie abgöttisch er seine Frau geliebt hat und wie tief ihn dieser Verlust trifft. Also bin ich hin und wieder zur Stelle und leiste ihm Gesellschaft.
Ich hoffe doch, er weiß ihre Fürsorglichkeit zu schätzen.
Ich spiele ab und zu eine Partie Minigolf mit ihm. Das ist eine große, große Leidenschaft. Aber sagen Sie bloß nichts. Streng geachtet.
Darf ich mitlachen?
Professor Gellert erweist sich als charmanter und kluger Plauderer. Er gibt Anna einen humorvollen Überblick über seinen Fachbereich und befragt sie nach ihrem wissenschaftlichen Werdegang.
Über ihre Beteiligung an dem Mordfall letztes Jahr.
Sie sind ja wohl eine richtige Berühmtheit.
Eine wohl eher zweifelhafte und traurige Berühmtheit, wenn überhaupt.
Frau Dr. Maybach spricht nicht gern darüber.
Kann ich verstehen. Und deswegen wollen wir es auch lassen. Er wühlt schon gerne in der Vergangenheit. Die Gegenwart hat genug Scheußlichkeiten zu bieten, finden Sie nicht? Zum Beispiel hier. Uta Berger, eine Studentin von unserer Uni, zerstückelt in einem Müllsack gefunden. Ist das zu fassen? Sie als Psychologin und ich als Anthropologe, sollten wir nicht etwas dazu sagen? Ein Erklärungsmuster vielleicht? Irgendeine Idee, was einen Menschen zu solchen Taten befähigt? Ich könnte Ihnen jetzt einen Vortrag halten über historisch belegte Grausamkeiten, derer sich der Homo sapiens im Laufe seiner Kulturgeschichte nicht bremsen konnte zu bedienen. Sie als Psychologin hätten sicher einiges über frühkindliche Fehlentwicklungen, narzisstische Störungen, deviante Sexualität und was sonst noch Verschiedenes dazu beizutragen. Doch letztlich versagt in einem solchen Fall die Forschung. Bei mir versagt sogar die wissenschaftliche Neugier, die menschliche Empathie. Und die Vorstellungskraft. Was meinen Sie?
Annas Aufmerksamkeit ist abgelenkt von Martin, der den Artikel mit deutlicher Bestürzung liest.
Was haben Sie denn, Martin? Sie sind ja ganz blass. Das stand doch Sonntag in allen Zeitungen.
Ja? Uta Berger. Das ist ja furchtbar.
Unser Herr Abendroth ist sensibler, als sein Benehmen gemeinhin vermuten lässt. Wer möchte gern noch einen Espresso oder Kaffee?
Bayer?
Ich bin's, Karin. Ich habe ein Problem.
Was gibt's? Wo bist du?
In der Gerichtsmedizin. Seit gestern Abend. Ich habe alles, was wir hier in alten Sektionsberichten haben, auf eventuelle Auffälligkeiten oder Unstimmigkeiten überprüft.
Und? Hast du was gefunden?
Fünf. Ich habe fünf Fälle gefunden, bei denen mir die angegebenen Todesursachen nicht ganz schlüssig erscheinen und die ich mir näher ansehen muss. Aber heute nicht mehr. Ich bin fix und foxy.
Was ist mit Mohsen? Kann der nicht?
Ja, das ist das Problem. Mohsen ist weg.
Ist weg? Was soll das heißen, ist weg?
Mohsen hat heute Morgen hier angerufen und 4 Wochen Urlaub verlangt. Ich habe natürlich abgelehnt. Da hat er gesagt, dann kündigt er und hat aufgelegt.
Das ist doch... Wir treffen uns bei seiner Mutter in 20 Minuten.
Ach nee.
Doch, bis gleich.
Haben Sie ihn gefunden?
Er ist nicht zur Arbeit erschienen.
Mohsen hat mich vom Flughafen in Frankfurt angerufen. Jetzt ist er unterwegs in den Iran.
Was will er denn da?
Diese Psychologin ist schuld. Sie hat mir Verschwiegenheit zugesichert.
Frau Dr. Maybach hat sich an die Verabredung mit Ihnen gehalten. Da können Sie sicher sein.
Aber woher weiß er es dann? Jetzt wird er nicht aufhören, bis er die Kerle gefunden hat, die mir das angetan haben. Und dann wird er sie töten. Das hat er geschworen.
Er muss sich Zugang zu dem Server verschafft haben, auf dem die Zeugenaussagen gespeichert sind.
Ich habe dieser Frau einen Tipp gegeben, weil ich helfen wollte.
Ihr Sohn wird sicher bald einsehen, dass er nichts ausrichten kann. Es ist doch alles schon so lange her.
Er wird nicht zurückkommen. Er hat geschworen. Und er wird die Kerle finden, inshallah. Mein Bruder in Teheran wird ihm dabei helfen. Und dann werden sie Mohsen töten. Und mein Bruder auch. Warum hört das nie auf?
Zurück in der Einsatzzentrale wartet auf Christian Bayer Besuch. Fred Thelen, ehemaliger Mitarbeiter des BKA, jetzt beim BND in Pullach. Ein alter Freund.
Ich habe in Hamburg wegen einer anderen Geschichte zu tun. Da dachte ich, ich besuche dich und frage dich einfach mal, warum ihr euch für David Rosenbaum interessiert.
Für wen?
David Rosenbaum.
David Rosenbaum? Nie gehört.
Euer Piet Altmann hat angefragt, was bei uns an Erkenntnissen über Geheimdienste aus dem Nahen Osten, Operationsbereich Hamburg, vorliegt.
Ach das, eine vage Spur. Wir mussten abklären, dass sie ins Leere führt. Inzwischen hat sich deutlich herausgestellt, dass unser Fall keinen politischen Hintergrund hat. Wir suchen einen krankhaften Sadisten.
Dann wäre es umso interessanter zu erfahren, wie so ein Hacker, von dem wir wissen, dass er sich früher Dekonstruktivist nannte, in unser System eingedrungen ist. Hat sensible Daten, Stichwort Hamburg, abgefragt.
Wie weit konntet ihr die Spur verfolgen?
Nur bis Hamburg, dann brach der Kontakt ab.
Daniel?
Ja? Was gibt's?
Darf ich bekannt machen? Daniel Meyer-Grüne, unser Computerspezialist, Fred Thelen, BND.
Hallo. Ja.
Dekonstruktivist. Sagt dir das was?
Dekonstruktivist? Nicht viel. Der Typ, ob Mann oder Frau, weiß keiner, ist eine große Nummer. Hab mal Kontakt mit ihm gehabt. Natürlich nur virtuell im Netz.
Falls Sie den Dekonstruktivisten wieder treffen, Herr Kollege, dann richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ich werde mich mal wieder auf den Weg machen.
Moment, du gehst mir hier nicht raus, bevor du mir nicht gesagt hast, wer David Rosenbaum ist.
Hat nichts mit euch zu tun. Wir haben jede Menge Stress wegen dieser CIA-Geheimfliege kreuz und quer über Europa. Alles Übrige kann dir dein Spezialist hier erklären. Ciao.
Also?
David Rosenbaum arbeitet für den Mossad. Ich weiß nur, dass Rosenbaum sich Ende Dezember abgemeldet hat, angeblich um 4 Wochen privaten Urlaub in Hamburg zu machen. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Die Israelis machen sich Sorgen um ihn. Rosenbaum gilt als erfahrener Interrogationsexperte. Interrogationsexperte. Folterfachmann.
Ach so. Ja.
Ich stell dir mal zusammen, was ich über ihn habe.
Donnerstag, 2. November. Im Pathologieraum der Rechtsmedizin. Karen Kretschmer untersucht die Leiche einer jungen Prostituierten, die von der Art ihrer Verletzungen in die Mordserie passen könnte.
Ich wollte nur mal fragen, ob du schon was für uns hast.
Tritt ruhig näher. Sieh dir das mal an.
Ja, nee, danke.
Nach einer Studie der Forensiker in Münster entkleiden nur 20% aller Ärzte die Toten bei der vorgeschriebenen Untersuchung. 20%. Da braucht man sich dann echt nicht mehr wundern. Diese winzigen Spuren auf dem Oberschenkelhalsknochen rechts und auf den beiden Rippenbögen stammen von Einstichen. Die Polizei vermutet einen ausgerasteten Freier.
Du glaubst, dass es unser Killer war?
Keine Ahnung, wer soll das wissen? Die Leiche ist leider in keinem guten Zustand mehr. Die Finger und Zehennägel sind ausgerissen. Soll das ein Freier im Affekt getan haben? Das ist die akribische Arbeit eines Besessenen. Außerdem haben wir bei den Gewebeuntersuchungen Hinweise auf Verbrennungen gefunden, verursacht durch Elektroschocks.
Freitag, 3. November, 10 Uhr. Einsatzbesprechung. Die Ermittlungen in den Hamburger SM-Läden haben keine Spur ergeben, die auf Uta Berger hindeutet. Fazit: Man kann davon ausgehen, dass das Sexspielzeug nicht von ihr selbst, sondern von ihrem mysteriösen Lover gekauft wurde. Auf die Fotos in der Zeitung hin hat sich inzwischen ein Zeuge gemeldet, der aussagt, dass er Uta Berger beobachtet hat, als sie in ein Taxi stieg. Das Taxi habe neben ihr gehalten. Sie habe sich zu dem Fahrgast, nicht dem Taxifahrer, hinuntergebeugt und lachend mit ihm gesprochen, bevor sie einstieg.
Das könnte doch heißen, dass Uta Berger ihren Mörder gekannt hat.
Und dass er ihr zufällig begegnet ist?
Jemand, der so kaltblütig mordet, geht doch wohl planmäßig vor.
Was hat Karin denn über die Folterung rausgefunden? Es muss ein gut ausgestatteter Raum sein, in dem der Killer seiner krankhaften Leidenschaft nachgeht. Wenn er trotzdem einem plötzlichen Impuls folgt, muss er sich verdammt sicher fühlen.
Oder er ist ein Profi. Wie David Rosenbaum.
Ja und? Hast du bei denen noch was rausgefunden?
Rosenbaum ist deutschstämmiger Jude. Geboren in Deutschland, aufgewachsen in Israel. In den 60ern. Genaueres gibt's nicht. Ich habe bislang nicht mal ein Foto. Seinen Namen dürfte er im Laufe seiner Karriere mehrfach gewechselt haben.
Na schön, wir suchen das Phantom und wir suchen Rosenbaum. Wir suchen Verdächtige, Zusammenhänge, Zeugen, Erkenntnisse. Sehen wir gefälligst richtig hin, da finden wir auch was.
Samstag, 4. November, 20 Uhr. Professor Gellert hat zum monatlichen Treffen Hamburger Wissenschaftler in seine Villa an der Elbchaussee in Nienstetten geladen. Anna, die solch geselliges Beisammensein eher meidet, hat sich überreden lassen, auch zu kommen. Während um sie herum akademische Dispute geführt werden, schlendert Anna durch die imposante Bibliothek. deren fast 5 Meter hohe Wände rundum mit prall gefüllten Bücherregalen bedeckt sind. Professor Gellert macht sie auf einen Text aufmerksam, der in einem Glasrahmen in einem Regal steht.
Durch ihren schmeichelhaften Pinsel erhält das kalte Skelett der Vernunft lebendiges und rosiges Fleisch. Durch sie blühen die Wissenschaften, vervollkommnen sich die Künste, sprechen die Wälder. Alles nimmt Leben an unter den leblosen Körpern. Julien Offray de la Mettrie über die menschliche Fähigkeit zur Imagination. Ein wunderbares Zitat, eine wunderschöne Überzeugung.
Die Sie nicht teilen, Frau Doktor?
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die menschliche Fähigkeit zur Imagination nicht nur das Wahre, Schöne und Gute hervorbringt, sondern auch Schrecken, Angst und Panik.
Professor Geller zieht sich diskret zurück, während Anna sich auf die Suche nach einem Badezimmer begibt. Sie öffnet einige Türen und steht schließlich in der Küche.
Kommen Sie nur herein, Mädchen.
Eine herzlich wirkende Dame.
Wollen Sie eine heiße Schokolade?
Strahlt sie an.
Endlich mal jemand, mit dem man reden kann.
Das hört sich so an, als seien Sie ganz allein. Dabei ist das Haus doch voller Gäste.
Ach was, alles verknöcherte Wissenschaftler. Es war schon mal anders. Da kamen nachmittags die Freundinnen von Franziska zum Kaffeeklatsch.
Franziska, das ist die Frau von Professor Gellert.
Ich bin mit in den Haushalt gekommen, als Franzi geheiratet hat.
Ich habe gehört, dass sie ihn verlassen hat.
Ja, was hat sie? Ich bin hier geblieben. Das hat es für den Professor ein bisschen leichter gemacht. Was ist Ihnen? Ist Ihnen denn nicht gut?
Anna bricht der Schweiß aus. Sie zittert.
Kindchen.
Merkt, wie die Angst unaufhaltsam die Kontrolle übernimmt. Sie ist gefangen, vollkommen hilflos, ausgeliefert. Es ist die Musik. Dieser verdammte zweite Satz von Beethovens 2. Sinfonie. Es ist kurz nach 22 Uhr, als Professor Weinheim Anna Maybach mit seinem Wagen nach Hause bringt.
Und Sie wollen nicht lieber bei uns im Mühlenhorst übernachten, Anna?
Vielen Dank, Professor. Nicht nötig. Das ist sehr nett von Ihnen, aber es geht mir gut. Alles in Ordnung.
Bestimmt?
Ja, bestimmt. Gute Nacht. Jetzt fahren Sie schon los.
Guten Abend, Anna. Ich habe auf Sie gewartet, Frau Doktor.
Hören Sie, Herr Abendroth, ich hatte einen sehr anstrengenden Tag, was auch immer Sie von mir wollen.
Das wollen Sie auch.
Bitte?
Ich kenne ein schönes altes Bauernhaus im alten Land.
Ach ja?
Da könnten wir Dinge tun, die wir uns sonst immer nur wünschen, aber niemals wirklich tun. Verstehen Sie? Böse, verbotene Dinge.
Jetzt hören Sie auf. Das ist ja lächerlich. Gehen Sie nach Hause.
Jetzt tun Sie mal nicht so. Solche Dinge sind Ihnen doch vertraut, oder? Sonst würden Sie nicht von der Kripo als Expertin zu Rate gezogen.
Was geht Sie das an? Haben Sie etwas mit dem Mord zu tun?
Ich?
Neulich in der Mensa, der Artikel über Uta Berger in der Zeitung, da sind Sie blass geworden. Warum kannten Sie Frau Berger?
Sie fragen zu viel.
Und Sie antworten zu wenig.
Lassen Sie mich in Ruhe.
Herr Amtrud, jetzt warten Sie. Oh Gott.
Was sagst du dazu?
Der junge Mann ist intelligent, arrogant und hat ein Faible für sadistische Spielchen. Könnte also auf unser Profil passen.
Er hat irgendwas mit Uta Berger zu tun, sonst hätte er nicht so komisch reagiert.
Ich rufe Pete an, dann fahren wir zu diesem Abendrot und reden mit ihm. Mhm. Wollen wir uns morgen früh sehen? Später Vormittag oder so?
Ich habe meiner Mutter versprochen, morgen zum Essen zu kommen.
Kannst du das nicht absagen?
Ich war seit Monaten nicht da. Sie ist schon kurz vor dem Suizid vor lauter Gekränktsein. Warum kommst du nicht einfach mit?
Was soll ich bei deinen Eltern? Ich kenne sie nicht, sie kennen mich nicht.
Ich brauche dich aber.
Du brauchst mich, um deine Eltern zu besuchen.
Ja. Nein, also... Ja, ich habe geschworen, das Haus nie wieder zu betreten.
Anna, hör zu, ich möchte mich
Christian.
Dann... Also gut, ich komme mit.
Samstag, 4. November. Endlich bekommt das Phantom ein Gesicht. Kiki aus der Ponybar sagt aus, dass Uta Berger Martin Abendroth in der Theatergruppe kennengelernt hat. Nachfragen in diversen Sexshops ergeben außerdem, dass es Abendroth war, der das Sexspielzeug gekauft hat.
Das ist doch mal was. Wissen wir sonst noch was über den jungen Mann?
Ja, reiche Eltern. Und wenn ich reich sage, dann meine ich sehr reich.
Die stinken vor Geld. Martin ist das verhätschelte Einzelkind. Ausgestattet mit allen Privilegien seiner Klasse. Erstaunlicherweise ein Streber. Und wohnt sehr nobel in einem Dachgeschoss in der Bellevue. Mit Blick auf die Alster.
Na gut, besuchen wir ihn.
20 Minuten später stehen Piet Altmann und Christian Bayer vor dem Haus in der Bellevue.
Klingel nochmal, vielleicht schläft er ja.
Entweder er hat die Klingel abgestellt oder er ist nicht da. Wir sollten nach Othmarschen rausfahren, zu seinen Eltern. Vielleicht sitzt er bei Mami und wartet, bis das Dienstmädchen seine Wäsche gebügelt hat.
Scheiße, die Eltern. Ich muss weg. Du musst das alleine machen.
Aber wie war es?
Halt mich auf dem Laufenden!
Papa, musst du Christian so anstarren? Oder bist du einfach eifersüchtig, weil du fürchtest, es gibt einen Gott neben dir am Tisch?
Seit deine Mutter ihr Heil in der Esoterik sucht, wird in unserem bescheidenen Haushalt das Sakrale profanisiert. Eine blasphemische Anbetung von Seiten meiner Tochter würde mir gut tun.
Was meint Papa mit Esoterik-Kram, Mama? Ich war bei einer Aura-Leserin. Die sieht die Aurafarben als Ringe wie farbige Hula-Hoop-Reifen. Wenn du willst, nehme ich dich mal mit.
Beim Digestiv kommt das Gespräch auf den Kriminalfall. Christian erzählt vom Stand der Ermittlungen, soweit er das darf. Dabei erwähnt er den verdächtigen Studenten und einen nebulösen Israeli, von dem man nicht genau weiß, wer und wo er ist.
Ich kann nicht verstehen, wieso ein Volk wie die Israelis, das eine so unvorstellbare, grauenvolle Verfolgung erlitten hat, Methoden anwendet, die gegen jede Menschlichkeit sind.
Sei nicht naiv, Evelyn. Die Israelis haben keine besondere Verpflichtung zu moralischem Verhalten, so ein Blödsinn. Sie sind so gut und so schlecht wie alle anderen auch. Und natürlich foltert der Shin Bet palästinensische Häftlinge im Auftrag der Regierung. Das ist kein Geheimnis.
Shin Bet? Wer ist das?
Shin Bet ist der israelische Inlandsgeheimdienst. Folter ist kein israelisches Problem, sondern das eines jeden Rechtsstaates, der versucht, sich mit legitimen Mitteln gegen Bedrohungen von außen zu wehren. Irgendwann bleibt die Legitimität auf der Strecke.
Sie sind ja bestechend gut über das Thema informiert.
Sonntag, 5. November.
Ich rufe aus der Rheinbecker Klinik
Christian
an.
Bayer frühstückt gerade mit Anna, als ihn eine Nachricht erreicht.
Martin Abendroth wurde vor einer Stunde hier eingeliefert.
Hast du mit ihm gesprochen?
Das ist unmöglich. Er ist ohne Bewusstsein. Außerdem ist ihm der vordere Teil der Zunge abgeschnitten worden.
Oh nein.
Das ist noch nicht alles. Überall Brandwunden, Schnittwunden, herausgebrochene Zähne und Fingernägel. Er braucht dringend eine Blutkonserve, hat aber eine extrem seltene Blutgruppe. Gott sei Dank sind seine Eltern schon hierher unterwegs.
Wo hat man ihn gefunden?
Auf dem Golfplatz im Sachsenwald.
Ein Mitarbeiter des Golfclubs fährt Anna und Christian mit einem leise surrenden Elektrokart über den 18-Loch-Platz zum Waldrand, wo ein kleines Polizeiaufgebot damit beschäftigt ist, den Fundort abzusperren.
Sieh dir mal die Blutspur an.
Wo führt sie hin?
In das Wäldchen.
Nach 30 Metern endet die Spur in einem Dickicht aus Brombeersträuchern und meterhohen Brennnesseln.
Und jetzt?
Hauptkommissar Bayer biegt das Gestrüpp auseinander und legt den Eingang zu einem unterirdischen Bunker an. Bayer zwängt sich in das Loch. Karin Kretschmer folgt ihm.
Der Gestank ist ja unerträglich.
Im Licht der Taschenlampe erkennen sie zwei kaum noch als Körper erkenntliche Leichen in einem extrem fortgeschrittenen Verwesungsstadium.
Oh mein Gott.
Im Krankenhaus in Rheinbeek sind Martin Abendroths Eltern inzwischen eingetroffen. Eine Bluttransfusion ist dringend erforderlich. Doch die Hoffnung, dass seine Mutter als Spenderin zur Verfügung steht, zerschlägt sich. Sie hat die falsche Blutgruppe.
Ich werde es tun. Ich habe A-Negativ.
Verzeihen Sie, Frau Abendroth, aber Sie sind nicht die leibliche Mutter von Martin, nicht wahr?
Ich habe ihn großgezogen, also bin ich seine Mutter. So wie mein Mann sein Onkel ist, aber trotzdem sein Vater. Das ist doch alles nicht wichtig. Sagen Sie mir lieber, wer meinem Sohn das angetan hat.
Montag, 6. November. Der Anruf Karens aus der Rechtsmedizin kommt um 3 Uhr morgens.
Die Bestimmung der genauen Todesursache ist extrem schwierig. Die V-Leichen lagen schon Monate. Es ist kaum etwas von ihnen übrig. Die ammoniakalische Fäulnis und die beginnende Schwärzung.
Karen, wie lange?
Die Leichen liegen mindestens seit Ende Februar. Vielleicht sogar schon seit Januar.
Sonst noch was?
Alter bei dem Mann, Mitte 50, bei der Frau jünger. Genaueres kann ich erst sagen, wenn ich die Ergebnisse der DNS-Analysen habe. Fuß- und Fingernägel fehlen. Und das ist nicht auf Insekten- oder Tierfraß zurückzuführen. Dem Mann fehlen außerdem beide Hände. Sie wurden mit einer offensichtlich stumpfen Säge abgenommen.
Die Einsatzbesprechung wird von 10 auf 8 Uhr vorverlegt. Allgemeiner Konsens ist, dass das Alter und auch der mögliche Todeszeitpunkt der aufgefundenen männlichen Leiche zu dem mutmaßlichen Verschwinden des Mossad-Agenten passen.
Professionelle Folter, wen rufst du denn da an, Christian?
Jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Hallo, Fred! Oh, danke, bestens. Wir haben hier eine Leiche und ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich um deinen verloren gegangenen Mossad-Mann handelt. Nein, reine Intuition. Wir bräuchten etwas, um ihn zu identifizieren. Fotos, Röntgenaufnahmen, irgendwas aus Israel.
Wie kriegt ihr nicht?
Ach. Ja, der ist da. Also gut, ich halte dich auf dem Laufenden. Mach's gut. Daniel?
Ja, Chef?
Fred Thelen würde gerne den Dekonstruktivisten im Web treffen, um ihm ein paar vertrauliche Sachen zukommen zu lassen. Meinst du, du kriegst das hin?
Aber sicher doch. Mit Vergnügen.
Kurze Zeit später kehrt Daniel zurück und hält ein ausgedrucktes Foto in der Hand. 6 Männer sind darauf zu sehen, alle Mitte bis Ende 20. Der Kleidung nach zu urteilen, stammt die Aufnahme aus den 70er Jahren. Die Männer haben sich zum Foto aufgereiht und blicken fröhlich in die Kamera.
Hier, in der zweiten Reihe, der dritte von links. Das ist David Rosenbaum.
Was sollen wir denn damit anfangen? Der Typ hat nicht mal im entferntesten Ähnlichkeit mit unserer Leiche.
Gleich kommt noch was. Der Mossad hat von allen seinen Leuten im Außendienst die DNS gespeichert.
Perfekt. Sobald das Material da ist, leitest du es an Karen weiter, damit sie es mit unserer Leiche vergleicht.
Gegen Mittag kommt Anna Maybach in die Einsatzzentrale.
Ist Christian nicht da? Wir waren zum Essen verabredet.
Er ist zum Haus der Abendrots rausgefahren. Du sollst hier auf ihn warten.
Anna wirft einen Blick auf die Pinnwand.
Was ist das für ein Foto?
Einen eher zufälligen Blick.
Der rot umkringelte ist David Rosenbaum, der verschwundene Mossad-Mann. Bringt uns aber nichts, das Bild ist viel zu alt.
Wenn Christian kommt, er soll mich anrufen. Oder nein, ich rufe ihn an.
Wo willst du hin? Anna, das Foto. Du kannst doch nicht einfach das Foto... Anna!
Ich habe keine Ahnung, in was Martin da hineingeraten ist.
Martin ist nicht ihr leiblicher Sohn. Ihre Frau sagt, sie sind sein Onkel.
Martin ist der Sohn meines Bruders. Er hat 1980 eine sehr junge Frau geschwängert. Abtreibung kam aus religiösen Gründen nicht in Frage. Das Kind behalten sollte sie allerdings auch nicht. Mein Bruder hat dafür gesorgt, dass sein Sohn nicht zur Adoption freigegeben wurde.
Darf ich fragen, wie der Name Ihres Bruders ist?
David.
David Abendroth.
Er und unsere Mutter sind Ende der 50er Jahre nach Israel ausgewandert. Mutter hat nach der Scheidung ihren Mädchennamen angenommen. Mein Bruder heißt David Rosenbaum.
Warum hast du nicht angerufen?
Woher kennst du David Rosenbaum?
David Rosenbaum?
Dieser rot umkringelte Kerl auf dem Foto, der dir den Arm um die Schulter legt.
Wo hast du das her?
Egal.
Das Foto ist 1971 aufgenommen worden. In Los Angeles. Damals hatte ich meinen ersten Forschungsauftrag an der UCLA. Eine fantastische Zeit. Die hatten Koryphäen aller Fachbereiche eingekauft. Der hier, Jorge Martinez, war ein chilenischer Biologe mit wirklich glänzenden Aussichten.
Wie du?
Ja, wie ich. Alle waren wir ehrgeizig, ich auch. Aber dann, nun ja, man hat uns alle angeworben von Regierungsseite. Wir haben geforscht, Dinge gebastelt.
Was für Dinge?
Ich mache es kurz und schmerzhaft. Ich habe für die Amis einen verbesserten elektrischen Stuhl entwickelt.
Du hast was?
Der erste Mensch, der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde, war William Kemmler, 1890. Ich erspare dir die grausigen Details, nur so viel. Das Massaker dauerte ganze 70 Sekunden. 70 Sekunden! Natürlich waren die Stühle Ende der 60er schon verbessert, aber solche scheußlichen Dinge passierten immer noch. Bei einer Exekution werden mindestens 2 Stromstöße vorgenommen, die je nach körperlicher Statur des Delinquenten unterschiedlich lange angewandt werden. Zunächst werden 2000 Volt eingesetzt, um den Widerstand der Haut zu brechen. Danach wird ein 2. Stoß mit weniger Spannung durchgeführt, um den Stromfluss zu reduzieren und Brände zu vermeiden. Bei der Hinrichtung fließt üblicherweise ein Strom von 8 Ampere und der Körper erhitzt sich auf über 59 Grad Celsius. Der Tod tritt sowohl durch eine unkontrollierte Depolarisation wichtiger Muskeln ein, als auch durch das Stocken von Eiweißen.
Und was war dein Part bei dieser angeblichen Humanisierung des Mordens?
Jorge und ich haben die Sache mit dem Hautwiderstand ausgetüftelt. Außerdem habe ich einen stufenlos regelbaren Stuhl entworfen, mit dem man weitaus schneller töten konnte als bisher. Leider haben sie meine Erfindung nicht im Sinne des Erfinders genutzt, wie man das so kennt.
Sondern?
Ein paar von den Jungs haben freiberuflich für die SOA gearbeitet, die School of the Americas.
Die Folterschule?
Ja. Die SOA und eine der SOA übergeordnete Organisation haben unsere, auch meine Arbeit, benutzt, um effektiver zu foltern. Als ich das mitkriegte, habe ich mich verabschiedet. Von der lustigen Truppe da auf dem Foto und von den USA. Andere sind geblieben und haben Karriere bei verschiedenen Geheimdiensten gestartet, wie Martinez, wie Rosenbaum.
Was sind das für Pokale?
Na, einer fand die Idee ungeheuer komisch. Er nannte uns die Akademie, weil wir alle Akademiker waren und seiner Meinung nach auch kreative Künstler. In Anlehnung an die Academy, die in Los Angeles die Oscars verleiht. Die Pokale sind unsere Oscars.
Zur selben Zeit, als Anna fassungslos den Ausführungen ihres Vaters zuhört, trifft Christian Bayer in der Einsatzzentrale ein und informiert die Kollegen von seiner Unterredung mit Abendrot.
Was ist mit der Bunkerleiche, Karen?
Anhand des DNS-Abgleichs einwandfrei identifiziert. Es handelt sich um David Rosenbaum.
Wie gehen wir weiter vor?
Wo steckt Anna? Sie wollte mich abholen.
War hier, aber ist schon wieder weg, nachdem sie sich das Foto kopiert hat.
Welches Foto?
Das Gruppenfoto mit Rosenbaum drauf, liegt auf dem Schreibtisch.
Gib mir mal die Lupe.
Ja.
Das ist doch nicht wahr.
Was ist denn jetzt schon wieder? Kann mir mal einer sagen, was auf diesem verdammten Foto ist?
Anna steht im Stau auf der Elbchaussee in Innstetten. Es geht nicht weiter. Sie betrachtet die alten Häuser links und rechts der Chaussee, sofern man sie hinter hohen Hecken oder Mauern erkennen kann. Eines der Häuser kommt ihr bekannt vor.
Frau Maybach?
Dann erinnert sie sich.
Hallo, Frau Maybach!
Das ist Professor Gellerts Villa.
Wollen Sie uns besuchen oder sind Sie zufällig hier? Schrecklich, immer dieser Stau. Der Herr Professor ist nicht da. Kommen Sie, fahren Sie vor die Garage.
Anna, haben Sie verpasst. Sie ist vor etwa einer halben Stunde wieder weg.
Kennen Sie dieses Foto?
Anna hat es mir eben gezeigt.
Warum?
Sie interessierte sich für diesen Mann, David Rosenbaum.
Wenige Minuten später kennt Christian Bayer die ganze Geschichte.
Rosenbaum wurde auf bestialische Weise ermordet.
Rosenbaum ist tot? Davon hat Anna nichts gesagt.
Sie weiß es nicht. Ich weiß es selbst erst seit kurzem. Danke jedenfalls, dass Sie uns geholfen haben.
Der Mann, der das Foto aufgenommen hat, lebt wieder in Hamburg als angesehener Anthropologieprofessor. Damals war er sozusagen der Kopf der Truppe, unser Regisseur. Ich habe ihn letztes Jahr zufällig getroffen. Sein Name ist Gellert.
Verzeihen Sie, Frau
Professor
Gellert.
Sagen Sie ruhig, Luise.
Luise, nicht, dass ich indiskret sein will, Luise, aber dieser Mann, mit dem Frau Gellert nach Südamerika gezogen ist.
Also, ich glaube eigentlich nicht, dass sie mit diesem Mann nach Südamerika gegangen ist.
Nein?
Nein, Franzi hatte Angst vor Schlangen und Spinnen. Ihr Freund hat mir Karten von dort geschickt, um den Professor auf eine falsche Spur zu locken.
Mhm. Wo glauben Sie denn, sind die beiden hin?
Nach Israel, er lebt da.
Ich habe hier ein Foto. Ist er das? David Rosenbaum?
Aber ja, das ist er. David Rosenbaum war der Liebhaber meiner Frau.
Anna und Luise fahren erschrocken herum. Sie haben nicht bemerkt, dass Professor Erwin Gellert in die Küche getreten ist.
Wir haben nur ein wenig geplaudert. Soll ich Ihnen einen Kaffee brühen, Herr Professor?
Nein, lassen Sie mal.
Gellert geht zur Arbeitsplatte, nimmt ein großes Fleischmesser aus dem Messerblock, schnellt herum und schneidet Luise Junker mitten in der Drehung die Halsschlagader durch.
Ja?
Pete, Christian hier, hör genau zu. Ich stehe Elbchaussee 234, das ist das Haus von einem gewissen Professor Gellert. Er hat mit der Rosenbaum-Sache zu tun. Wie erkläre ich das später? Annas Wagen steht hier vor der Tür, in der Küche liegt eine ältere Frau in einer riesigen Blutlache auf dem Boden. Jemand hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Macht euch sofort auf den Weg. Ich gehe jetzt rein. Beeilt euch.
Hauptkommissar Bayer weiß sofort, dass jede Hilfe zu spät kommt.
Anna?
Wo bin ich? In der Hölle. Keiner wird euch finden. Euch?
Ist noch jemand hier?
Der Raum ist an die 30 Quadratmeter groß. Die Wände sind aus nacktem Beton. Die Luft riecht abgestanden und feucht. In der Mitte des Raums steht ein moderner OP-Tisch. Auf dem Boden liegen Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen. Auf der Kommode Tabletts mit Salben, Tinkturen, Chirurgenbesteck. Und an der Wand hängt eine Sammlung antiker Folterwerkzeuge. Lederriemen, Dornengürtel, Beineisen und eine neunschwänzige Katze. Auf einem Stuhl sitzt Anna, die Hände an die Lehne gefesselt. Wie letztes Jahr in der Küche. Christian liegt nackt auf einem Tisch, Füße und Hände festgeschnallt. Elektroden sind an seine Brustwarzen und an seine Hoden angeschlossen. Inzwischen sind drei Einsatzwagen bei Gellerts Villa eingetroffen. Piet und Daniel stellen das Haus auf den Kopf, während Karen für den Abtransport von Frau Junkers Leiche sorgt. Piet gibt eine Fahndung höchster Dringlichkeitsstufe für Gellert heraus.
Wer ist die Frauenleiche im Bunker? Die neben David Rosenbaum.
Meine werte Gattin, die Mutter von Martin Abendroth. David hatte sie mit 16 geschwängert. Mitte der 90er hat er mir Franziska vorgestellt. Ich habe sie geheiratet. Ich hatte keine Ahnung von ihrem früheren Verhältnis mit David. Und schon gar nicht von dem gemeinsamen Sohn. Franziska war ganz aus dem Häuschen, als sie vor 2 Jahren meinen Studenten Martin Abendroth kennenlernte. Sie hat ihren Sohn sofort erkannt. Die Stimme des Blutes oder so ein Mist. Jedenfalls hat sie ihn ständig eingeladen. Ich dachte schon, sie hätte eine Affäre mit ihm. Dann kam David im Januar zu Besuch. Die beiden haben ihre alte Leidenschaft wieder aufgefrischt. Franziska hat mir dann reumütig alles erzählt, dass sie David schon immer geliebt hat, dass Martin ihr gemeinsamer Sohn ist, dass sie mich verlassen will. Aber mich verlässt man nicht. Mich betrügt man nicht. Mich verrät man nicht. Schätze, ich bin wieder auf den Geschmack gekommen. Dieser Professorenjob. Was für eine langweilige Zeitvergeudung.
Warum haben Sie die Professur denn angenommen?
Clinton, dieser pseudoliberale Lügner, hat meine Spezialabteilung aufgelöst.
Die SOA?
Wir waren der SOA übergeordnet. Wir waren die Lehrer der Lehrer. Wir waren die Besten.
Und warum Uta Berger?
Das Fräulein Berger fühlte sich verwegen und verdorben. Ich habe ihr gezeigt, was wirklich verwegen und verdorben ist. Als ich sie am Recyclinghof ablud, ist mir dann dieser Penner vor die Füße gefallen.
Das auch.
War das sein Name? Hat nicht viel Spaß bereitet. Kein Widerstand mehr.
Hat Martin mitgemacht?
Erst habe ich gedacht, er ist einer von meinem Schlag. Aber als er der wirklichen Freiheit ins Gesicht sah, wurde ihm schwindelig. Er ist zusammengebrochen, hat gewinselt, hat nach seiner Mama geschrien. Da habe ich mich erbarmt. Und diese Form von Familienzusammenführung betrieben.
Scheiße, wir haben alles abgesucht. Jedes Zimmer, jede Abstellkammer, jede noch so winzige Ecke.
Hol deinen Laptop. Wir brauchen die Grundrisse von diesem Haus. Dann nehmen wir uns alles nochmal vor. Den Garten auch. Los jetzt.
Steh auf.
Gellert zerschneidet Annas Fessel mit einem Skalpell.
Zieh dich aus. Sieh dich aus.
Warum tun Sie das?
Du bist eine dumme Psychologin, Anna. Du stellst dumme Fragen. Du siehst Folter als Ausdruck einer neurotischen Störung, als sittliche Primitivität. Folter ist rechtliche Praxis, schon immer gewesen. Und zutiefst menschlich. Hast du eine Ahnung, wie einfach und problemlos Foltern und Töten vonstatten geht, wenn die erste Hemmschwelle einmal überwunden ist? Ausziehen.
Lass sie in Ruhe, du irres Schwein!
Weiter, Anna. Du musst dir Gedanken über den Schmerz machen. Schmerz und Angst, Anna. Beides ist nur dem Bewusstsein der unter ihnen leidenden Person unmittelbar zugänglich. Wenn du Schmerz wahrnimmst, echten Schmerz, errichtet der Schmerz zwischen dir und der Welt der anderen eine unüberwindliche Mauer. Schmerz ist nicht formulierbar. Du kannst ihn niemals adäquat ausdrücken. Zieh deine Unterwäsche aus.
Gellert reißt Anna das Unterhemd und den Büstenhalter vom Leib. Er beißt ihr in die Brustwarze, bis sie blutet.
Los, los, komm hier.
Anna schlägt mit beiden Fäusten auf ihn ein. Sie weint.
Schmerz funktioniert vollkommen autonom von kulturellen Bedingungen. Das macht ihn für mich so interessant.
Gellert tritt hinter Anna und zieht ihr einen Lederriemen quer über den Rücken.
Ich, wild, erschüttert und ich entledige mich meiner gesellschaftlichen Natur.
Hört sie auf, sie sind ja wahnsinnig.
Nicht wahnsinnig, nur entgrenzt. Also frei. Wie findest du dieses immense Gefälle von Macht und Ohnmacht?
Gellert schubst Anna an den OP-Tisch auf die linke Seite, wo die Schränke stehen. Christian Beyers Pistole liegt auf der rechten Seite, weit weg von Anna.
Ich bin die Autorität. Anna, deine Aufgabe ist es, deinem Freund hier einen Finger nach dem anderen abzuschneiden. Wenn du es nicht tust, wirst du bestraft, indem ich dir die Finger abschneide und die Ohren und die Nase.
Anna steht vor dem OP-Tisch und sieht Christian an. Sie sieht seine Angst. Anna will sterben. Sie will auf der Stelle sterben.
So, hier, ich hab's. Der Vorbesitzer des Hauses hat in den 50ern einen Luftschutzkeller unter dem Grundstück einbauen lassen. Es muss einen verdeckten Gang vom... hier, zweiten Kellerraum links geben.
Na los, 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 Beeilung, alles in den Keller. Bringt Spitzhacke, Hammer, Brecheisen, egal was, alles.
Du glaubst, du kannst es nicht tun. Aber ich versichere dir, du kannst und du wirst. Fang an. Schneid ihm den kleinen Finger der rechten Hand ab.
Wie in Trance geht Anna zum Tisch. Sie hat das Skalpell in der rechten Hand. Sie hat das Ungelenk in der Hand, wie ein Kleinkind. Anna weiß, das ist nicht ihre Hand, die sich jetzt hebt. Plötzlich, ganz ruhig. Und sich Christians Hand nähert, die festgeschnallt ist und nur ein wenig bebt. Anna sieht Christian in die Augen. Sie ist jetzt ganz ruhig. Und sie versteht nicht, warum Christians Augen in einem Meer aus Angst schwimmen. Sie tut ihm doch nichts.
Was ist denn das?
Für den Bruchteil eines Augenblicks ist Gellert abgelenkt. Mit aller Kraft wirft sich Anna auf den OP-Tisch und rammt das Skalpell fest und tief in Gellerts Hand. Anna reißt von der Wand die neunschwänzige Katze und zieht sie mit Schwung durch Gellerts Gesicht, aus der Drehung heraus, so wie Gellert mit Schwung das Fleischmesser durch Frau Junkers Kehle zog. Ein Auge, sein linkes, wird von einem Widerhaken an der Peitsche herausgerissen, wie geangelt. Anna ist inzwischen bei der Pistole, lässt die Peitsche fallen und richtet die Pistole auf Gellert.
Was jetzt?
Seine Hand nähert sich dem Trafo. Langsam, fast bedächtig. Gellert hebt die Hand über den todbringenden Knopf und es geht ein kaum spürbarer Ruck durch seinen Arm, als würde er Schwung holen, um den Strom mit besonderer Intensität durch Christians Körper zu jagen.
Was? Anna?
Psst, kannst ruhig nicht bewegen. Sie bringen dich in ein Krankenhaus.
Ich liebe dich, Anna. Alles wird gut. Jetzt ist es vorbei.
Ja, jetzt ist es vorbei.
Eisblut. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marina Heib. Bearbeitung Christoph Güsken. Es sprachen Dr. Anna Maybach, Katrin Welisch, Christian Beyer, Marc Waschke, Daniel, Marc Hosemann, Karen, Jasmin Tabatabai, Piet, Thomas Frenzel, Professor Gellert, Gerd Warmeling, Martin Abendroth, Peter Sikorski, Annas Vater, Martin Seifert, Erzählerin, Almut Zilcher. In weiteren Rollen Traugott Bure, Christian Gaul, Erika Skotzki, Inam Wali und viele andere. Ton Thomas Monoyan. Technik Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Walter Adler. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009.